Es ist ein sonniger Freitag im Juni 1875. Seit Tagen freut sich James Ingram, der Chef der Feuerwehr von Dublin, auf dieses frühsommerliche Wochenende. Mit seiner Frau Emma will er ein paar ruhige Stunden verbringen. Auf dem Weg zur Wache atmet er den Geruch von Malz und Rauch ein. Hier im Zentrum von Dublin, im Viertel The Liberties, wird an jeder Ecke Bier gebraut und Whisky destilliert. Für die vielen Tagelöhner in der Stadt ist es ein wohliger Geruch. Der Pubbesuch am Abend ist für die armen Arbeiter eines der wenigen Dinge, auf die sie sich freuen können. Dem Feuerwehrmann James Ingram macht diese explosive Mischung aus Holz, Feuer und Alkohol hingegen jeden Tag aufs Neue Sorgen. Ein Funke reicht und der ganze Stadtteil steht in Flammen. In dieser Nacht, am 18. Juni 1875, tritt dieses Horrorszenario ein. Dublin steht in Flammen. Mit mehr als 350 Soldaten, Polizisten und Feuerwehrmännern kämpft James Ingram bis tief in die Nacht gegen die Flammen und für die Seele der Stadt, den Whisky. Doch es hilft alles nichts. Die Fässer explodieren, der Whisky läuft in Strömen durch die Straßen. Am nächsten Tag liegt das Zentrum von Dublin in Schutt und Asche. Fast 5000 Whiskyfässer gehen in Flammen auf und 13 Menschen sterben. Aber keiner von ihnen stirbt im Feuer.
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Lilly Temme, Florian Rietzer und dem besten Gast aller Zeiten.
Nick Schenker. Wer First Dates mag, wird Nick Schenker lieben. Eine Folge ohne ihn ist wie Whisky mit Eis, Gin Tonic ohne Gurkenscheibe, Martini ohne Oliven. Was ich sagen will, einfach nicht so gut. Das Shaken, Stirren und Mixen hat er von der Pike auf gelernt und sich so 400 Cocktails in den Kopf gemixt. Heute mixt er die besten Cocktails TV West und hat all sein Wissen im Buch Shake It Easy verewigt. Wir könnten uns keinen besseren Gast für die heutige Folge vorstellen. Hallo Nick.
Hallo Lilly, hallo Flo. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Intro und dass ihr mir so viel schönen, süßen Whisky um den Mund geschmiert habt.
Du hast gerade schon bei dem Satz Whisky mit Eis lachen müssen. Bist du da auch der Meinung, dass man Whisky ohne Eis trinkt? Oder
ja,
on
definitiv. Nee, definitiv ohne. Ja, also
sehr gut.
Yes. Könnte jetzt zu sehr in die Tiefe gehen, aber grundsätzlich kann man sagen, dass je kälter eine Flüssigkeit ist, desto weniger schmeckt man sie. Und bei sowas wie einer Spirituose ist einfach Zimmertemperatur immer das Beste.
Und es verwässert ja auch. Ich verstehe beim Whisky zum Beispiel nicht,
absolut,
dass man da Eis reinmacht, weil dann schmeckt er nach 5 Minuten komplett anders und nach 10 Minuten einfach wie Wasser mit Alkohol. Also
ja, ich sag mal so, es gibt ja ein Sprichwort bei den Schotten. Never drink whiskey without water and never drink water without whiskey. und zwar, was er besagt, ist, dass man, also ihr kennt das vielleicht auch, dass man mit einer Pipette rangeht, also ganz vorsichtig 1 bis 2 Tropfen Wasser hinzufügt zur Spirituose, denn das öffnet tatsächlich den Whisky und man kann da auch eine Menge Freude dran haben. Aber wenn ich jetzt da 1, 2, 3 fette Ice Cubes reinmache, ist diese Verwässerung einfach unkontrolliert und ja, ich habe keinen Spaß mehr an meinen kalten, verwässerten Whisky mehr.
Einer meiner ersten Gedanken, die ich hatte, als ich die Folge recherchiert habe, war, wie viele Leute bestellen am Tresen bei First Dates Whisky? Ich sehe das eigentlich nie.
Ganz, ganz selten. Ganz, ganz selten. Tatsächlich ist Tequila so ein Ding, auch bei den jüngeren GästInnen.
Du machst ein bisschen Loco.
Ja, Tequila ist aber, Tequila erlebt auch gerade so ein kleines Revival. Also es hat ja ein sehr schlechtes Image. Und hat sich irgendwie dann doch ganz gut durchgesetzt. Und Whisky hat leider immer noch eine sehr verstaubte, ein sehr verstaubtes Image irgendwie. Ne? Es ist sehr, also wenn ich jetzt nicht gendere, sondern einfach sage, ey, Whisky ist männlich. Ja, Whisky ist für den Mann, Whisky ist hart, Whisky, da bist du so ein gewisser Typ für. Ne? Und umso schöner finde ich das. Das hatte ich tatsächlich einmal bei First Dates. Da kam eine Frau zu mir, so richtig etepetete auf High Heels, so ganz schick, und kommt zu mir, knallt die Hand auf den Tresen und sagt, Lagavulin, 10 Jahre, geeistes Wasser, kein Schnickschnack. Und ich dachte nur, boah, wenn ich jetzt nicht verheiratet wäre, würde ich auf die Knie gehen. Ich fand das so sexy.
Das ist es, also, meine Traumfrau.
Im Gegenteil, ich finde, auch Frauen dürfen und sollten sich auch an Whisky trauen, um diese Stereotypen zu brechen.
Wart ihr schon mal in Dublin?
Leider noch nicht, steht auf der To-Do. Also Irland und Schottland, shame on me. Ja, also das Zuhause des Whiskys war ich in beiden Ländern leider noch nicht.
Ich war schon mal in Dublin, ja, weil ich schon mal in Irland war, aber leider viel zu kurz. Und ich habe mich total in diese Stadt und auch in dieses ganze Land, also ich war nicht in Nordirland, ich war nur im unteren Teil, verliebt.
Glaube ich.
Die Leute sind einfach so warmherzig. Es ist super gemütlich. Ich liebe ja alles, was gemütlich ist. Diese ganze Kultur mit den Pubs und kleineren Restaurants und Musik und man ist draußen, das Wetter ist irgendwie öselig, aber trotzdem geht man einfach 5 Stunden spazieren. Na klar, warum nicht? Das ist alles total, also es hat mich total abgeholt. Ich würde gerne nochmal hin.
Jetzt habe ich schon gesagt, von den Opfern ist keiner im Feuer umgekommen. Habt ihr Ideen, was da passiert sein könnte?
Naja, ich weiß, dass Whisky oder auch generell bei vielen Spirituosen der Rohbrand erstmal auf Trinkstärke herabgesetzt werden muss. So nennt sich das. Das heißt, ich habe nach dem Brennen ein Volumen, ja, so um die 94% teilweise oder knapp unter 94% Alkohol. Und das muss ich eigentlich mit Wasser herabsetzen. Deswegen gibt es so viele unterschiedliche Qualitäten an Whisky, weil eigentlich ist es ja nur, ne, ein Brand von gemalzter Gerste, jetzt so im Scotch-Bereich beispielsweise. Und was macht der Unterschied? Der Unterschied macht das Wasser, die Gerste, Lagerung, die Luft etc. Aber Wasser spielt eine sehr große Rolle. Und wenn ich jetzt diese Flüssigkeit nicht auf Trinkstärke herabsetze, sondern jetzt den Rohbrand trinke, dann geht es mir vielleicht nicht so gut.
Okay. Das ist ein spannender Gedanke.
Was ist da jetzt die Vermutung, dass die Leute gestorben sind, weil sie den Rohbrand getrunken haben? Und dann ist es explodiert, oder wie?
Eventuell.
Okay.
Es sei denn, wir denken gerade ganz falsch und der Brand war einfach nur ein Ablenkungsmanöver und in der Zeit gab es irgendwie so einen Massenmord, mal so kurz eben nebenbei.
Ja, in so eine Richtung habe ich auch überlegt, weil vielleicht hat jemand den Brand gelegt und hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass das alles so explodiert, dass es so groß wird, weil er wollte vielleicht nur ein kleines Ablenkungsmanöver starten, weil er, ja, und dann ist alles aus den Fugen geraten und dann hat ihn irgendjemand gesehen dabei und dann musste er leider 13 Menschen töten. Keine Ahnung.
Wie man das so spontan macht in so einer Situation.
Ja, ja. Normaler Freitagabend in Dublin. Na, ich bin gespannt, Flo.
Bevor wir jetzt gleich in die Geschichte reingehen, noch ganz wichtig, abonniert uns, bewertet uns und schaut auch gern bei Instagram vorbei, bei Was schmeckt dahinter? Da haben wir noch einiges an Begleitmaterial zu der heutigen Folge für euch vorbereitet. Und den Feuerwehrmann James Ingram, der das Feuer am Ende bekämpft, den haben wir schon kennengelernt. Aber ich würde sagen, ich stelle euch jetzt erstmal eines der Opfer vor. Im Frühsommer 1875 pulsiert das Leben im Zentrum von Dublin. Die Locals nennen diesen Bezirk nur The Liberties. Denn im 12. Jahrhundert wohnten hier in der Gegend Mönche, die aufgrund ihres Standes besonders viele Freiheiten genossen. Jetzt reihen sich hier Brauereien, Destillerien und Lagerhäuser für Whisky und Bier aneinander. Über die kopfsteingepflasterten Straßen weht der Geruch von Malz und Whisky. Aus den Pubs schlägt einem eine warme, whiskygetränkte Luft entgegen. Doch The Liberties ist kein Ort des Vergnügens. Aufstrebende Industrien und bittere Armut gehen hier Hand in Hand. Einer, der diese Armut verkörpert, ist William Smith. Er ist Tagelöhner, was in diesen Tagen nichts Ungewöhnliches ist. Auch Williams Vater ist ein einfacher Arbeiter. Früh hat er ihm beigebracht, dass harte Arbeit der einzige Weg aus der Armut sei. Mit jedem Tag, mit jeder neuen Arbeit träumt William von einer besseren Zukunft. Und jeden Abend verpufft diese Hoffnung wieder. Denn der gesellschaftliche Aufstieg ist in einer Zeit der rasenden Industrialisierung fast nicht möglich. Ist die Arbeit getan, geht es für William direkt in einen der unzähligen Pubs in The Liberties. Hier sitzt er mit Freunden zusammen und träumt seinen letzten Traum. Er will auswandern in die USA,
so wie es viele Iren zu dieser Zeit tun. Während sie davon reden, trinkt William Bier und Whisky und Whisky und Bier und Whisky, so lange, bis er gerade noch laufen kann. Es ist ein Donnerstagabend, als er wieder einmal nach Hause torkelt und sein Vater ihn mit böser Miene in Empfang nimmt. Wie oft hat er ihm schon gesagt, dass er so nicht weitermachen kann mit dem Trinken. Wenn es so weitergeht, ist der Traum vom Auswandern schneller vorbei, als er Pint sagen kann. William zuckt mit den Schultern. Das weiß er doch. Aber es ist ihm auch ein bisschen egal. Morgen ist ein neuer Tag. Ein neuer Tag zum Träumen, aber auch sein letzter Arbeitstag. Ja, William Smith, den werden wir noch ein paar Mal heute treffen. Das ist, ja, es ist schon eine tragische Figur eigentlich in unserer Geschichte. Also deswegen wollte ich gerade so ein bisschen mal die Stimmung setzen. Es ist, zu dieser Zeit herrscht sehr, sehr viel Armut in Dublin. Also das, ich finde, das romantisiert man oft in solchen historischen Geschichten, dass irgendwie die Pferde über die Straßen klackern und alle gehen irgendwie ihrer Arbeit nach. Aber das war ein Kampf. Und der Whisky war so ein bisschen der Ausweg. Oder der
Seelenklempner.
Ja.
Der Seelenklempner, ja. Was ich auch irgendwie ganz spannend fand, was ich jetzt nirgendwo unterbekommen habe, so Guinness wird auch dort in der Gegend gebraut. Also so, das war wirklich diese, The Liberties war voll von Brauereien und Destillerien. Es war wirklich so die Seele der Stadt. Mögt ihr eigentlich Whisky?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich einmal in meinem Leben Whisky getrunken habe und dann auch nur einen Whisky Sour, weil ich mich irgendwie nicht so richtig rangetraut habe. Ich fand den auch ganz lecker, aber der war sehr stark. Und ich mag einfach nicht so gerne so starken Alkohol. Und das ist meine einzige Whisky-Erfahrung, die ich gemacht habe. Und deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen.
Dann hast du eigentlich einen guten Start gehabt, weil also Whisky Sour ist tatsächlich, wenn mir jemand sagt, ich mag überhaupt keinen Whisky, partout nicht, dann sage ich meistens, probier's doch mal mit einem Whisky Sour, weil für diejenigen, die es nicht wissen, Whisky Sour, klassischerweise Whisky, meistens ein Bourbon, Zitronensaft und Zuckersirup, gerne auch ein bisschen Eiweiß, um den Drink so ein bisschen sämiger zu machen. Und durch diese Süße und Säure und natürlich das Schmelzwasser vom Eis verliert der Whisky auch so diese Schärfen, also diese alkoholischen Schärfen. Und übrig bleibt so ein bisschen was Karamelliges, Süß-Saures. Also ich finde es mega, mega lecker. Aber ja, um es auf den Punkt zu bringen, ja, ich liebe Whisky. Ich mag auch Scotch und der darf auch gerne sehr torfig schmecken. Also sehr rauchig und manchmal hat man so Beschreibungen von Whisky wie Jod, Maschinenöl und Seetang. Und das sind Beschreibungen, die mich irgendwie ansprechen. Da bin ich interessiert dran, das möchte ich probieren.
Was ist jetzt Scotch, Nick?
Also Scotch ist im Grunde genommen Whisky, der aus Schottland kommt.
Ah.
Ja, und ein Scotch muss in einem Ex-Bourbon-Fass gelagert sein. Bourbon hinwieder kommt aus den USA. Das heißt, es findet eine Symbiose statt. Bedeutet, wenn ich in Amerika Bourbon herstelle, benutze ich neue amerikanische Eiche als Fass. Wenn die dann benutzt wird, schicken die sie nach Schottland und die Schotten nehmen dieses Fass dann, um ihren Scotch auszubauen. Das ist halt diese schöne Symbiose, ja. Und genau, und Scotch, um es so auf den Punkt zu bringen, ist von allen Whisky-Sorten so das kräftigste. Diese Beschreibung, die ich eben gegeben habe, Maschinenöl, Leder, so diese roughe Noten, die finden wir meistens beim Scotch wieder und beim irischen eher genau das Gegenteil. Dieses weiche, sanfte, noch ein öfters destillierte an Whisky, die mögen es einfach ein bisschen puristischer, leichter, bekömmlicher.
Also Whisky-Einsteigerinnen wie mir würdest du dann eher empfehlen, einen irischen?
Absolut. Okay. Ja, da würde ich mit beginnen.
Man merkt, dass wir auch heute wieder mit einem Experten aufnehmen, weil ich eigentlich eine Definition zu irischem Whisky vorbereitet habe. Und die Hälfte kam jetzt schon bei dir.
Ach so, echt?
Ja. Wollen wir nochmal reinhören in die Definition, die ich mir hier zusammengeklempnert habe? Und dann kannst du ja sagen, ob du da mitgehst.
Das war jetzt mein Stichwort. Zur Herstellung von irischem Whisky benötigt man sowohl gekeimte als auch ungekeimte Gerste. so wie Mais. Das Getreide wird gemahlen und mit heißem Wasser vermischt, um eine zuckerhaltige Würze zu erzeugen. Das Ganze wird dann mit Hefe versetzt und fermentiert. Die alkoholhaltige Flüssigkeit, die dann entsteht, nennt man Wash. In großen Kupferbrennblasen wird dieser Wash dann destilliert. Ganze dreimal. Das ist auch der größte Unterschied zum schottischen Whisky. Der wird in der Regel nur zweimal destilliert und ist dadurch deutlich kräftiger und nicht so weich im Geschmack. Auch das Räuchern über Torf ist in Irland nicht so üblich. Nach der Destillation wird der rohe Whisky in Eichenfässer gefüllt und reift dort für mindestens 3 Jahre. Während dieser Zeit nimmt er die Aromen und Farbe aus dem Holz auf und entwickelt seinen charakteristischen Geschmack.
Ja, das ist eine gute Definition, so ziemlich auf den Punkt gebracht. Gehe ich mit.
Sehr schön. Ja, die Eichenfässer habe ich noch runtergekürzt. Das ist, ich finde das eh irgendwie so ein spannenden, also wie du sagst, so einen spannenden Kreislauf, dass die einmal so umgehen. Fragt man sich, was war zuerst da? Eigentlich müsste ja der amerikanische Bourbon zuerst da gewesen sein, ne?
Ich denke, dass, also das ist ja so ein Streitpunkt zwischen den Iren und den Schotten, wer es als erstes hergestellt hat. Also manche behaupten, es waren die Iren, aber auf Papier waren es als erstes die Schotten. Mhm. Also ein Mönch namens John Corr, also zumindest auf Papier war der erste, der auch das Ganze steuerlich auch dann angegeben hat. Aber man sagt, Whisky gab es schon hunderte Jahre davor.
Das sind ja Stichwörter, die auch perfekt zur Geschichte passen. Die Mönche, die in The Liberties gewohnt haben.
Genau.
Und Steuern sind tatsächlich jetzt im nächsten Teil unserer Geschichte ein wichtiger Bestandteil, weil das ist zu diesem Feuer am Ende kommt, hat ein Stück weit auch mit Steuern zu tun. Hm. Ich würde sagen, ich gehe einfach rein. Auch Lawrence Malone bereitet sich an diesem Freitag auf einen neuen Arbeitstag vor. Menschen wie William Smith, die gerne mal einen über den Durst trinken, sind seine Lebensversicherung. Denn Lawrence Malone gehört eines der größten Whisky-Lagerhäuser von Dublin. Und auch das liegt, wie ihr sicher schon vermuten könnt, mitten in The Liberties. Genauer gesagt in der Chambers Street. Das Geschäftsmodell dieser unabhängigen Lagerhäuser besteht zu dieser Zeit darin, dass Destillerien erst dann Steuern auf ihren Whisky zahlen müssen, wenn sie diesen auch verkaufen. Nicht, wenn er abgefüllt wird. Kann der Whisky also aus irgendeinem Grund nicht verkauft werden, war das zwar ärgerlich und verursachte Kosten, doch wenigstens hatte man noch keine Steuern darauf bezahlt. Man könnte also sagen, dass Lawrence Malone eine Art Steueroase betreibt. Er musste nichts mehr machen, als die Fässer feinsäuberlich zu stapeln und schauen, dass niemand sie stiehlt. Und schon regnete es Geld. Lawrence Malone war stolz auf sein Lagerhaus. Er hatte es geschafft, auf kleinstem Raum und mit wenigen Mitteln gut 500.000 Liter Whisky zu lagern. Insgesamt 5.000 Fässer hatten hier auf kleinstem Raum ein Zuhause auf Zeit gefunden. Doch sein Erfolg stand auf einem wackeligen Fundament. Lawrence Malone war ein Sparfuchs. Alles, was Kosten verursachte, war ihm ein Dorn im Auge. So verzichtete er zum Beispiel auf eine Versicherung für sein Unternehmen. Nur wenige Straßen von Lawrence Malone entfernt, bereitet sich auch James Ingram, der Chef der Feuerwehr von Dublin, auf seinen Arbeitstag vor. Er inspiziert die Löschwegen und teilt das Team für den Tag ein. 15 Feuerwehrmänner sollen heute in der Stadt nach möglichen Feuern Ausschau halten. Das sollte reichen. James hat schon so manches Feuer ohne ein großes Team unter Kontrolle bekommen. Sein Handwerk hatte er in New York gelernt. Und schon damals galt, if you can make it there, you can make it anywhere. Auch in Dublin. Als stolzer Ire hatte er von Anfang an den großen Traum, zurück auf die Insel zu kommen und seine Stadt vor Feuern zu bewahren. Und die Stadt Dublin hilft ihm, diesen Traum zu erfüllen. Mit gerade einmal Anfang 30 wird er beauftragt, die Feuerwehr der Stadt neu zu organisieren, nach dem Vorbild von New York. Danach soll er diese neue Feuerwehr dann als Chef leiten. Und wie er sie leitet. Heute, 13 Jahre später, hatte er so manch legendäre Geschichte auf dem Kerbholz. Einmal wies er die Royal Navy an, auf ein brennendes Schiff zu schießen, das drohte, in den Hafen von Dublin zu driften. Die Soldaten schossen so lange, bis das Schiff sank und Dublin vor einem Feuer verschont blieb. Seitdem war James Ingram ein Held. Bis jetzt war der Tag ruhig. James konnte sich etwas zurücklehnen und an das bevorstehende Wochenende denken. Endlich konnten er und seine Frau Emma einen Tag am Strand von Dublin verbringen und die ersten warmen Tage des Jahres genießen. Ein letztes Mal bittet James an diesem Tag, einen Kollegen bei Lawrence Malone vorbeizuschauen. Sein riesiges Whisky-Lagerhaus ist ihm schon länger ein Dorn im Auge.
Die unfassbare Menge Alkohol in Kombination mit Holz und den Kerzen, die die Wächter jeden Abend aufstellen, macht ihn Tag ein, Tag aus nervös. Gegen 16.45 Uhr macht sich der Kollege auf den Weg in die Chamber Street. Es scheint alles in bester Ordnung zu sein. James Ingram ist beruhigt und beschließt, in den wohlverdienten Feierabend zu gehen. Doch gegen 20 Uhr weiß er, dieser Abend wird mal so gar nicht ruhig. Es erreicht ihn die Nachricht, dass in der Chamber Street ein Feuer ausgebrochen ist.
Als hätte er es geahnt.
Ja, auch irgendwie spannend zu überlegen. Ich musste auch erstmal überlegen, warum läuft der Feuerwehrmann rum und schaut nach Feuer aus. Aber klar, es gab ja keine Telefone, da konntest du nicht mal eben Notruf bekommen. Da musst du wirklich danach schauen, wo es brennt. Ja, das bedenkt man gar nicht heutzutage.
Exakt, und in dieser Gegend in Dublin, das waren wirklich enge Gassen und wirklich eine Brennerei, eine Brauerei neben der anderen, sozusagen, es hat überall gequalmt und gedampft. Also dass da ein Feuer ausbrechen konnte, das lag im Grunde wirklich in der Luft. Und was ich aber spannend fand, war, dass die Destillerien gar nicht mal so der große Gefahrenherd war, weil eben beim irischen Whisky weniger geräuchert wird.
Genau.
Also dass sozusagen so viel offene Feuer gibt es gar nicht, natürlich unter diesen großen Brennblasen, unter diesen Kupferbrennblasen. Aber im Gegensatz zum schottischen Whisky, wo dann das Malz noch so geräuchert wird, gab es das beim irischen Whisky nicht.
Und die Lagerhallen waren viel anfälliger für ein Feuer, meinst du jetzt, als die Destillerien?
Exakt, weil das da auf so engem Raum zusammen lag.
Ja, und man darf nicht vergessen, wirklich extrem hochprozentig, ne? Das ist wirklich wie Spiritus.
Exakt, da werden wir gleich noch dazu kommen, was da eigentlich in den Fässern war. ich habe einmal in Schottland, war ich relativ jung, waren wir mit der Familie auf so Schottland-Touren, da waren wir in so einem Dorf, wo auch so eine Whisky-Brennerei war, und das war so krass. Also dieser Geruch von dem Malz, das hast du wirklich 2 Kilometer vor dem Dorf schon gerochen.
Was, glaube ich.
Im Auto. Du bist wirklich auf das Dorf zugefahren und es roch nur nach Malz. Komischer Satz, aber wenn ihr in der Nähe einer Bierbrauerei wohnt, zum Beispiel in Leipzig, die Sternburg-Brauerei, die liegt ja mitten in der Stadt. Da riecht man das manchmal. So, das ist so dieser Malzgeruch, der hing da auch in diesem Whisky-Dorf in der Luft.
Total. Ich meine, ich wohne ja in Düsseldorf, ne? Und wir haben ja in Düsseldorf die ganzen Altbier-Brauereien. Und eigentlich ist es bis zu dem Zeitpunkt des, also dieses Melzens, genau das gleiche Verfahren wie beim Bier. Ne, also in dem Moment, wo wir die Hefe hinzugeben, wir haben ja die gemalzte Gerste mit dem lauwarmen Wasser, was quasi diese Fermentation in Gange bringt. Und das ist eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt, man spricht auch von der Bierwürze, ja, von der Bierwürz.
Stimmt.
Und das ist nichts anderes als die Vorstufe zum Whisky. Und deswegen haben auch spannenderweise sehr viele Bierbrauern auch Whisky oder Destillate draus gemacht, ne? Und umgekehrt genauso, dass man eigentlich zwei Produkte parallel laufen lassen kann aus einer Hand.
Das war mir tatsächlich vorher gar nicht so bewusst, aber das macht natürlich absolut Sinn, dass es dann auch dort in Dublin, dass wenn man da Malz und Gerste reinfährt in das Viertel, bekommt man Bier und Whisky raus. Also dann macht das ja auch absolut Sinn, dass diese ganzen Betriebe so eng beieinander liegen, ne?
Absolut.
Wir haben jetzt drei Protagonisten. Wir haben William Smith, den Tagelöhner. Wir haben den Feuerwehrmann James Ingram und unseren Lageristen Lawrence Malone. Habt ihr gerade noch irgendwelche Gedanken zu der Geschichte?
Wo der Tagelöhner jetzt genau gearbeitet hat, würde mich noch interessieren.
Das ist nicht näher beschrieben, aber ich kann mir vorstellen, dass einfach viele Jobs zu dieser Zeit daraus bestanden, eben Dinge anzuliefern, anzupacken, Malz in irgendwelche Lagersilos zu schaffen, zu wuchten. Wie gesagt, du konntest ja in diese engen Straßen nicht mit riesigen Lager oder mit riesigen Wegen reinfahren, sondern das musste ja alles dann an Ort und Stelle gebracht werden. Da kann ich mir vorstellen, dass es viele Jobs gab. Aber ja, grundsätzlich, habe ich ja am Anfang schon beschrieben, es ist eine Stadt, die im Umbruch ist, die Industrialisierung nimmt Fahrt auf.
Nee, ich habe jetzt natürlich mit meiner meiner Food Crime Vergangenheit überlegt, so wo könnten die Männer sich kennen, woher? Hat dieser Tagelöhner für den einen gearbeitet? Ist er irgendwie mal in Missgunst gefallen? Haben die sich mal abends bei einem Whisky gestritten? Also das war gerade meine Überlegung, woher die sich kennen könnten.
Mhm. Ja.
Aber dazu kommen wir ja dann vielleicht noch.
Du, es bleibt spannend.
Das ist ja das Schöne an diesem Podcast, dass ich immer sagen kann, schauen wir mal. Ist also jetzt am Abend, am Freitagabend, das ist, wie gesagt, diese ganze Geschichte spielt sich auch an einem Tag eigentlich ab, an einem Abend, Freitagabend im Juni. Ich habe extra mal nachgeschaut, wie das Wetter war, weil ich wissen wollte, war das jetzt besonders heiß oder besonders kalt, um die Auswirkungen auf das Feuer mitzunehmen. Es gibt tatsächlich Seiten, auf denen man nachschauen kann, wie das Wetter im Juni 1875 in Dublin war. Es waren 20 Grad.
Irre, oder?
Ja. Es lodert also in der Chamber Street. Und jetzt wird's ernst. Vom Ausbruch des Feuers bekommt William Smith nichts mit. Er ist an diesem Abend mit seinem Nachbarn John verabredet. Ihr Wohnhaus liegt nördlich der Liffey, dem Fluss, der das Whiskyviertel The Liberties im Süden vom Stadtteil Smithfield im Norden trennt. Die beiden Jungs, Anfang 20, möchten an diesem Abend in den Pub gehen, die Woche vergessen. Das ist der Plan. Doch schnell merken sie, dass die Stadt an diesem Abend in Unruhe gerät. Auf der Straße hören sie, wie die Menschen von einem Feuer sprechen, das drüben in The Liberties ausgebrochen ist. Da war William doch noch vor wenigen Stunden auf der Suche nach Arbeit. Die beiden Jungs beschließen, in Richtung des Flusses zu gehen, um mit eigenen Augen zu sehen, was los ist. Gegen 22 Uhr stehen sie am Fluss und sehen den Rauch über den Dächern aufsteigen. James Ingram ist unterdessen zurück auf der Feuerwache. Ihm wird bewusst, dass er dieses Feuer diesmal nicht mit 15 Mann stoppen kann. Während sich die Flammen unerbitterlich von Haus zu Haus fressen, bittet er die Armee und Polizei um Hilfe. Er braucht mehr Männer, Hunderte im besten Fall. Und dann passiert es. Ein ohrenbetäubender Schlag erschüttert The Liberties. Das Whisky-Lagerhaus von Lawrence Malone steht nicht mehr nur in Flammen, es ist explodiert. Die Hitze des Feuers war so intensiv, dass sich die Metallreifen, die die Fässer zusammenhalten sollen, dehnten und platzten. Ein Fass nach dem anderen explodiert. Eine 500.000 Liter Whisky bahnen sich nun den Weg durch die engen Gassen der Stadt. Aber das Schlimmste ist, jetzt brennen nicht mehr nur die Häuser, sondern auch der Alkohol auf der Straße.
Alter.
Und das hat einen einfachen Grund. Der Whisky, der 1875 in Dublin hergestellt wird, ist viel, viel stärker als das, was wir heute als Whisky kennen. Es gibt keine gesetzlichen Regelungen, was maximal erlaubt ist. Die Destillerien können einfach brennen, was sie wollen, wenn sie es denn überhaupt kontrollieren können. Denn die Brennmethoden sind einfach und ungenau. Zu dieser Zeit ist es üblich, dass Whisky ein Alkoholgehalt von 60-80% hat. Der Vorteil ist, der Whisky bleibt so länger haltbar. Der Nachteil? Ab 50% lässt sich Alkohol wunderbar entzünden. All das weiß der Feuerwehrmann James Ingram natürlich. Für lange Überlegungen ist nun aber keine Zeit. Während in der Stadt Chaos ausbricht, muss er eine Lösung für den brennenden Whiskyfluss finden.
Boah, krasse Vorstellung auf jeden Fall, ne?
Ja, in seiner Haut möchte man nicht stecken.
Normalerweise haben wir ja Bilder dabei, die wir beschreiben können. Leider natürlich heute nicht von 1875. Aber das muss so ein absurdes Bild gewesen sein, dieser brennende Whiskyfluss. Ich komme gleich dazu, wie hoch der war. Also der 20 Zentimeter war der hoch. Das brennt einfach und fließt durch die Stadt.
Aber das heißt, dieser Fluss an Whisky selber hat gebrannt, richtig?
Ja, exakt.
Okay, weil exakt. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück und sage, das, was ich gesagt habe, stimmt nicht, weil wie sollen sie denn brennenden Whisky getrunken haben? Also ich komme ja nicht auf die Idee, einen Fluss, der brennt, davon einen Schluck zu nehmen. In der Regel.
Wichtiger und guter Gedanke. Und
nein.
Kriege ich den Übergang nicht hin. Ich glaub,
Flo, sag mir jetzt nicht, dass die sich dachten, geil, hier fließt jetzt der Whisky durch die Straßen, es ist wie im Schlaraffenland, wir werden das jetzt trinken.
Soll ich einfach mal weitermachen? Dass ich jetzt nicht wieder sage, schauen wir mal.
Ich bin schockiert. Ja, mach weiter.
The Liberties ist die Hölle auf Erden. Überall raucht und brennt es. Schweine laufen laut quiekend durch die Straßen. So hat sich John Ingram den Start ins Wochenende nicht vorgestellt. Er wollte doch nur einen entspannten Abend mit seiner Frau Emma verbringen. Doch daran war nicht mehr zu denken. Jetzt kam es darauf an, ob er seine Stadt wieder einmal vor einer Katastrophe retten konnte. Das Feuer im Lagerhaus von Lawrence Malone ließ sich unter Kontrolle bringen. Aber was sollte er mit dem brennenden Whiskyfluss anstellen? 20 Zentimeter hoch war das Monstrum, das sich langsam durch die engen Gassen schlängelte und auf dem überall das Feuer tanzte. Einige seiner Männer versuchten, den brennenden Fluss mit Wasser zu löschen, doch das machte alles nur schlimmer. Der brennende Whisky setzte sich auf dem Wasser ab und der Strom wurde nur noch größer. John Ingram brauchte jetzt eine seiner außergewöhnlichen Ideen, wie damals mit dem brennenden Schiff. Da kam es ihm. Die Polizisten und Soldaten, die ihm zur Hilfe gekommen waren, sollen Gräben auf den Straßen ausheben und mit Sand befüllen. Fließt der Whisky in den Graben, wird das Feuer durch den Sand gelöscht. So einfach wie genial. Doch auch dieser Plan geht nicht auf. Der Whisky brennt mittlerweile so stark und der Fluss ist so groß, dass der Sand einfach überschwemmt wird. James ergreift die Panik. Sein Mythos als Retter der Stadt wankt. Er sieht, wie der brennende Fluss sich seinen Weg in die Wohnhäuser des Viertels bahnt. Eine letzte Idee hat er noch. Was ist, wenn man den Sand mit Pferdedung mischt, der überall in der Stadt zu finden ist? Danach kann man mit dieser feuchten Mischung Barrieren bauen und das Feuer stoppen. Der Plan geht auf. Zumindest teilweise, denn das Feuer kann James Ingram stoppen, doch nach kurzer Zeit tritt der Whisky auf der anderen Seite der Barriere wieder aus. Er brennt zwar nicht mehr, aber er fließt weiter über die Straße. William Smith und sein Freund John können ihren Augen nicht trauen. Ist es das, was sie denken? Läuft hier gerade unendlich viel und kostenloser Whisky auf sie zu? Das ist ja das absolute Schlaraffenland. So wie er denken in diesem Moment viele der armen Tagelöhner, die vom Rauch angelockt wurden. Rechts und links neben William beginnen Menschen, den Whisky von der Straße zu trinken. Was immer als Kelle taugt, wird genutzt. Egal ob Becher aus den Pubs, eine Hand oder der eigene Schuh. Wie die Irren trinken die Iren den Whisky von der Straße.
Krass.
Es mag abstoßend und eklig klingen, Whisky zu trinken, der mit Pferdedung und Straßendreck vermischt ist. Doch für die arme Bevölkerung, die von Tag zu Tag lebt, ist der kostenlose Whisky wie ein Geschenk Gottes. William kann sich nicht mehr halten. Er will auch was abhaben. Sein Nachbar John sagt, er solle aus einem Becher trinken, wie er es macht. So kann man sich den Whisky schön einteilen. Aber William hört nicht auf ihn. Mehr und immer mehr Whisky schaufelt er sich wie ein Wahnsinniger in den Mund. John kann nur entsetzt daneben stehen. Aber was soll er auch sagen? Jeder in der Straße macht es so. Nach einiger Zeit hat John den Überblick verloren, wie viel Whisky William schon getrunken hat. Es ist auf jeden Fall zu viel, denn auf einmal kippt William um. John wird panisch. Er muss William so schnell wie möglich in ein Krankenhaus schaffen. Aber alleine kann er ihn nicht tragen. Er findet zwei Männer, die ihm helfen. Wenig später liegt William im Richmond Hospital. John ist beruhigt. Hier kann William seinen Rausch ausschlafen und morgen hat er dann einen kurzen Weg nach Hause. Denn das Krankenhaus ist gleich in der Nähe ihres Hauses. Am nächsten Morgen klopft John bei William an die Tür. Keine Reaktion. Ist William überhaupt zu Hause? Er macht sich so schnell wie es geht auf den Weg ins Richmond Hospital. Am Empfang fragt er, kann es sein, dass William noch hier ist? Ein Arzt kommt zu ihm. In seinem Blick kann John sehen, dass er keine guten Nachrichten hat. Er teilt John mit, William Smith hatte eine Alkoholvergiftung. Seit gestern Abend liegt er im Koma. John ist am Boden zerstört. Und jetzt fragt er, abwarten. Mehr kann der Arzt nicht machen. Aber das Warten bringt nichts. Wenige Tage nachdem sich der brennende Whiskyfluss durch Dublin bahnte, stirbt William Smith im Richmond Hospital an einer Alkoholvergiftung.
Krass.
Manu.
Ja, schon heftig.
Also eure Vermutung oder Nick, deine Vermutung war richtig.
Ja, das war mir nämlich nicht bewusst, wie... Also ich bin erstmal von der Idee wieder weggegangen, als ich dann erfahren habe, dass es der Whisky-Strom quasi, der Whisky-Fluss, der gebrannt hat. Dann dachte ich, ja, das kann man ja nicht trinken. Aber ja, die Sandsäcken mit der Pferdescheiße, die haben es wohl getan.
Ja, es gibt dem Ganzen auch noch so ein kräftiges Aroma.
Schönes, grasiges Aroma noch dazu. Irgendwie.
Was passt denn dazu? Kreier doch mal einen Drink daraus.
Mit Pferdeäpfeln.
Ja. Oh Mann, ey. Die Frage kam jetzt, ich weiß nicht, ob die pietätlos ist. Ich möchte sie trotzdem stellen. Was war, wir haben ja, glaube ich, alle schon wirklich eklige Sachen getrunken in unserem Leben. Mhm. Was war so der räudigste Drink, den du je getrunken hast? Oder wo du mal was zusammengemischt hast, wo du dachtest, boah, das wird was. Und dann hast du einen Schluck genommen und dachtest, das lassen wir mal ganz schnell wieder.
Ich erinnere mich tatsächlich an einen Drink, der war nicht von mir. Ich habe auch viel Mist gemacht, ja. Aber das war in einer Bar, ich darf jetzt keine Namen nennen, von der ich es nicht erwartet hätte. In Frankfurt war es, so viel darf ich sagen. Und diese Drinks, also es war eigentlich total spannend, die haben eine Farbpalette rausgegeben, wie beim Baumarkt, wenn du eine neue Wandfarbe aussuchst. Und du hast nur auf die Farbe getippt und danach wurde der Drink kreiert. Und die Farbe, auf die ich getippt war, war so ein pastelliges Blau. Das hat mich irgendwie angesprochen. Ich tippte auf dieses pastellige Blau und bekomme einen Drink und die sagen nichts. Also dieser Drink soll einfach nach Blau schmecken.
Aha.
Und ich probiere ihn und ich denke mir, fuck, was ist das? Das ist furchtbar. Es geht überhaupt nicht. Und der Barkeeper kommt dann zu mir voller Stolz und erzählt mir, dass es so schmecken soll wie der Ozean. Und er hat eine Infusion aus Krebsschalen oder so Garnelentiere gemacht und daraus so ein Sud gekocht und das dann vermengt und dann mit einer überreifen Banane gepaart. Und genauso fies, wie sich das anhört, Leute, genauso hat es auch geschmeckt. Es war widerlich. Es war, also dafür Geld auszugeben, katastrophal, ja. Also da habe ich wirklich.
Was hat der gekostet? Kannst du dich noch dran erinnern?
Also der war nicht günstig, der war ja alles recht, also wirklich High-End. Ich schätze mal um die 16 Euro, 17 Euro sowas. Locker, ja.
Boah, Junge, Junge, Junge.
Aber das war doppelt eklig für mich, weil ich bin seit 15 Jahren Vegetarier. Deswegen fand ich es noch weniger cool. Das hätte er wenigstens sagen können.
Das muss dabei stehen.
Ja, finde ich auch.
Und wie ist das dann von Kollege zu Kollege? Also hast du dann gesagt, hey, gemeinter Rat.
Hey, was soll das? Nee, ich habe einfach gesagt, es ist nicht mein Drink. Also das kann man oder sollte man auch fairerweise sagen. Also jetzt einfach nur zu sagen, das ist scheiße, das macht man nicht. Aber einfach zu sagen, hey, okay, ich verstehe den Gedanken. Wobei, das war jetzt hier gelogen. aber es ist nicht meiner. Das ist völlig okay.
Also, ja.
Da wird keiner böse sein. Und du kannst auch nicht diesen einen Geschmack für alle Menschen kreieren, den jeder toll finden wird. Das gibt's nicht in der Geschmackswelt.
Wir haben sozusagen mit William Smith jetzt das erste Opfer dieses Whisky-Brandes. Die Frage ist, gibt es Konsequenzen? Wenn ja, für wen?
Vielleicht klärt sich das ja auf. Ich wollte ja wissen, wie ist der Brand überhaupt entstanden? Aber vielleicht kommt das ja noch.
Schauen wir mal. Am Morgen nach dem großen Brand.
Sorry.
Ja, sag.
Entschuldigung, sag, nee. Ich habe jetzt gedacht, es wäre eigentlich für mich logisch, wenn es wirklich ein blöder Zufall gewesen wäre, wie zum Beispiel der Wachmann ist eingeschlafen, uns von seinem Stuhl gefallen und der Stuhl ist auf eine Kerze gefallen und dann ist die Kerze umgefallen und hat alles in Brand gesetzt. Sowas stelle ich mir gerade vor.
Am Morgen nach dem großen Brand ist Dublin wie gelähmt. Der Whiskyfluss hat nicht nur eine Schneise der Verwüstung durch die Liberties gezogen, sondern auch unzählige Leben zerstört. Neben William Smith sterben 12 weitere Männer in der Nacht des Feuers und in den Tagen danach. Keiner von ihnen stirbt im Feuer, alle erleiden eine Alkoholvergiftung. Und all das nur, weil im Lagerhaus von Lawrence Malone ein Feuer ausbrach. Ist er also für den Tod der Männer verantwortlich? Die Justiz sieht das nicht so und verurteilt ihn nicht. Okay, man kann auch sagen, niemand wird verurteilt. Denn wer oder was das Feuer ausgelöst hat, kann nicht nachgewiesen werden. War es eine Kerze, die umgefallen war? Hatte jemand unachtsam Feuer gemacht?
Die Explosion hatte jegliche Beweisstücke vernichtet. Von den einst 5000 Fässern Whisky in Malones Lagerhaus konnten nur 61 geborgen werden. Der Rest ging in Flammen auf. Lawrence Malone steht trotzdem vor dem Nichts. Ihr erinnert euch, sein Lagerhaus war nicht versichert. Nach dem Brand sitzt er auf Kosten, die er nie im Leben zurückzahlen kann. Der größte Whisky-Lagerer der Stadt war jetzt mittellos. Die Whisky-Destillerien brauchten ihn auch nicht mehr. Infolge der Katastrophe entschieden die meisten Hersteller, eigene Schutzvorkehrungen zu treffen. Sie setzten auf mehr Sicherheit bei der Lagerung und einige der großen Brennereien gingen sogar so weit, eigene Feuerwehrteams aufzustellen. Sie wollten so sicherstellen, dass eine solche Katastrophe sich niemals wiederholen würde. Und Feuerwehrmann James Ingram, der Mann, der in dieser Nacht heldenhaft gegen die Flammen gekämpft hatte? Sein legendärer Ruf wird nach dieser Nacht nur noch größer. Die Stadt Dublin ehrt ihn und alle anderen, die in dieser Nacht gekämpft haben, mit einer Auszeichnung. Ein langes, erfülltes Leben steht ihm aber nicht mehr bevor. Nur wenige Jahre später, im Mai 1882, stirbt James Ingram mit 52 Jahren an Tuberkulose. Der Held der Stadt wird in einem namenlosen Grab auf dem Mount Jerome Cemetery begraben. Auch wenn sein Name heute verblasst ist, die Dublin Fire Brigade, die er gegründet hatte, existiert bis heute. Erheben wir auf ihn die Whiskygläser.
Cheers, darauf trinke ich.
Ich auch, meinen Tee.
Krass. Aber können wir mal kurz festhalten, es sind 13 Männer, die so dumm sind, um den Scheiß zu trinken. Die Frauen, die sind schlau, die lassen die Finger davon. Wollte ich mal eben so einwerfen.
Ich habe, wie ihr vielleicht gemerkt habt, in der Geschichte eh nichts gegendert, weil die Feuerwehrmänner, die Männer auf der Straße, die Tagelöhner, das waren alles Männer. Es gibt tatsächlich, ich habe die ganzen Namen jetzt nicht mit reingenommen, es gibt noch drei weitere Geschichten, die beschrieben sind von drei Männern, die gestorben sind in der Nacht. Das ist aber alles exakt der gleiche Ablauf. Mhm. Also einfach von der Straße gesoffen und dann, meine ich auch einfach, in den Straßen liegen geblieben, unterkühlt. Einfach tragisch und absurd.
Ja, es ist wirklich tragisch. Aber du hast ja beschrieben, wie es damals war, ne? Und dass die Leute ihre sich im Alkohol geflüchtet haben und da irgendwie in einen Zufluchtsort des Nächtens gefunden haben. Und wenn man dann sieht, der Alkohol fließt hier gerade die Straße runter, das muss ja wirklich wie ein absoluter Fiebertraum sein. Und du denkst wirklich kurz, du bist im Schlaraffenland und kannst dein Glück nicht fassen, weil der kostet ja auch Geld im Pub. Und da ist er ja dann umsonst. Und klar ist das völlig hirnrissig, wenn man sich vorstellt, was die da gemacht haben. Vor allen Dingen wissen wir, dass die durch Pferdescheiße, dass der Alkohol durch Pferdescheiße geflossen ist. War. Aber in der Situation, in der die gesteckt haben, habe ich schon noch ein bisschen Verständnis dafür, dass sie da kurzzeitig wahrscheinlich alle Synapsen nicht mehr richtig geschaltet haben und sie einfach kurz dachten so, oh Gott, okay, wir sind im Himmel gelandet.
Ja. Exakt, aber wer sich noch nie an einem Sushi-Band überfressen hat, der werfe die erste California Roll. Also das, ich meine, man kann das ja nachvollziehen, wenn etwas umsonst ist, so dann isst oder trinkt man schnell mal einen über den Durst. Und vor allem bei diesem starken Whisky, Leute, 60-80%, das ist so wie, was hat das noch, Absinth? Hat vielleicht
Absinth kann auch so hochgehen, ja, definitiv.
Aber ansonsten, boah, Junge, das auch
wir haben noch Strohrum heutzutage, das kriegen wir tatsächlich im Supermarkt. Also Strohrum sollte man auch sehr vorsichtig mit umgehen. Also da ist man auch bei so 84%. Aber ich glaube, dass das zu der damaligen Zeit auch nicht unüblich war, dass man an den Folgen von Alkoholkonsum gestorben ist. Weil, da sind wir jetzt wieder bei dem Steuerthema. Man musste ja auch Brandsteuer bezahlen, müssen wir ja bis heute auch. Und das hat dazu geführt, dass sehr viel geschmuggelt wurde und vor allem sehr viel schwarz gebrannt wurde. Also eigentlich hat da fast jeder zweite Mensch seinen Alkohol selber gebrannt. Und beim Brennen ist es so, dass ich eine Art Herzstück habe, den sogenannten Vorlauf und den Nachlauf habe. Vorlauf und Nachlauf sind Methanol und somit kein Trinkalkohol. Also daraus wird Spiritus gemacht und Putzzeug. Aber um Geld zu sparen, haben sie damals einfach mal, ich sag mal, großzügiger vom Vor- und Nachlauf mit reingemischt, um einfach mehr Flüssigkeit zu haben. Nur die Chance daran zu erblinden oder zu sterben war halt relativ hoch, wenn man sowas Schwarzgebranntes bekommen hat.
Aber deswegen eine sehr gefährliche Zeit. Also das hat ja auch was mit einem Bildungsniveau zu tun, ne? So was zu wissen und so Prozesse überhaupt zu kennen. Also
ja, und die hatte, glaube ich, derzeit, die hatten die wenigsten, ne? Bildung.
Und du warst wahrscheinlich auch mehr gewohnt ein Stück weit, weil wenn das der Alkohol oder wenn das der Whisky war, der so landläufig ausgeschenkt wurde, dann konntest du, wenn wir uns jetzt hinstellen würden und einfach so 60%igen Alkohol oder 60%igen Whisky trinken würden, würden das ja gar nicht runterkriegen. Also
ich schon, aber früher hätte ich gehört, 60%, das hätte ich niemals runtergekriegt, aber auch da kann man die Zunge trainieren.
Ja. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich euch jetzt nicht den einen Täter präsentieren kann. Das ist, obwohl es ein heißes Feuer war, ein Cold Case war.
Das heißt, es gibt wirklich meistens es bei euren Food Crimes irgendwie einen Täter, der am Ende entpuppt, also sich entpuppt. Und in diesem Fall haben wir keinen Täter, ist das richtig?
Wir haben nicht sozusagen den einen Auslöser. Wir wissen Lawrence Malones Lagerhaus, wir wissen in dieser Nacht, an diesem Ort, was es am Ende war. Wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass es, wie Lilly auch schon gesagt hat, eine umgekippte Kerze war. Oder dass jemand, um sich in der Nacht ein bisschen zu wärmen, irgendwie ein Feuer gemacht hat und dann ist jemand eingeschlafen oder ist irgendwas schiefgelaufen. Sowas.
Ich sage, es war ein Schotte. Weil es gab ja immer diesen Clash zwischen Irland und Schottland, wer den Whisky überhaupt erfunden hat.
Spannend.
Und vielleicht war es ein Schotte, der gesagt hat, ich vernichte eure komplette Distillerie und euch wird es später gar nicht mehr gegeben haben in keinem Geschichtsbuch. Ihr seid nicht mehr existent. Wir waren die Ersten.
Auch eine Theorie. 5000 Fässer ist schon amtlich, ne? Also das treibt den Preis und möglicherweise die Nachfrage nach schottischem Whisky nach oben.
Das stimmt. Ich muss ehrlich gestehen, als du vorhin beim Stichwort Steuern hast du so einen Kommentar abgegeben. Ich dachte, dass das extra irgendwie in Brand gesetzt wurde, um irgendwas vorzutäuschen oder irgendwie Steuern zu sparen oder zu umgehen in irgendeiner Form. Aber nee, das war es dann doch nicht.
Und in diesem Zusammenhang finde ich es bemerkenswert, dass diese Information, dass er keine Versicherung auf sein Lagerhaus abgeschlossen hat.
Das ist irre.
Das ist so absurd, weil sonst hätte man denken, vielleicht war es früher Versicherungsbetrug. Aber selbst nicht mal das, selbst dafür war er zu geizig für Versicherungsbetrug.
Das ist krass. Ja, verrückt. Ja, es bleibt für immer ein Mysterium.
Das war das Whiskyfeuer von Dublin, das 13 Menschen das Leben gekostet hat, aufgrund von Alkoholvergiftung.
Krass. Ich muss sagen, du erzählst das ja auch echt sehr detailliert und während du geredet hast, läuft bei mir so ein Film im Hintergrund ab. Ne? Also ich war wirklich, habe mir versucht, das echt vorzustellen und ich glaube, das war eine wilde Zeit. Also ich stelle mir das sehr chaotisch, dreckig, laut,
mega dreckig,
brutal vor irgendwie, ne? Und irgendwie an jeder Ecke Krankheiten und Gefahren und ich glaube, das war einfach eine ganz krasse Zeit.
Ja.
Also früher war nicht alles besser.
Nee. Vielen, vielen Dank, Nick, dass du da warst. Waren viele spannende Einblicke in deine Arbeit und Einblicke, die du uns zu diesem Fall noch mitgeben konntest. Also vor allem die ganzen Hintergründe zu dem schottischen Whisky und das war sehr, sehr schön. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und obwohl die Geschichte jetzt tragisch ausgegangen ist, habe ich Lust bekommen, mich mit Whisky ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Das kann ich sagen.
Ja, es ist auch wirklich eine spannende Flüssigkeit. Also ich behaupte, dass Whisky neben Wein so das empfindlichste an Flüssigkeiten ist, was es gibt. Also ich kann wirklich die gleiche Flüssigkeit in einem Fass haben und das in meinem Warehouse lagern und ich schnapp mir ein Fass davon und gehe irgendwie einen Kilometer weiter weg. Das wird anders schmecken. Das ist so. Also Temperatur, Luft, Feuchtigkeit, das hat alles eine Auswirkung. Und deswegen gibt es so viele Unterschiede bei Whisky auch.
Und ohne jetzt Alkohol zu verherrlichen, aber ich finde, Whisky macht sehr angenehm betrunken. Ich finde, der macht wirklich so eine, der bringt so eine Wärme, so eine Gemütlichkeit.
Das stimmt.
Naja,
da sind wir wieder beim Stichwort Gemütlichkeit. Ich wusste nicht, dass du so ein Whisky-Trinker bist, Flo.
Ich würde nicht sagen, ich bin Whisky-Trinker. Also ich habe auch kein Whisky zu Hause, aber ich trinke es irgendwie schon immer mal ganz gerne, ja.
Also neben einem Whisky Sour, was ich auch empfehlen würde, um so ein bisschen Whisky kennenzulernen, noch ein bisschen puristischer, wäre
ne?
Old Fashioned. Nee, Whisky Cola auf keinen Fall. Old Fashioned.
Was ist ein Old Fashioned?
Also ein Old Fashioned ist Rye oder Bourbon, Angostura Bitters und etwas Zucker. Und es wird gerührt, Eis hinzugefügt, gerührt, Eis hinzugefügt. Und das mache ich 7 Minuten lang.
Wow.
Da komme ich gleich zu, warum. Das ist wirklich wichtig. Und dann einfach eine Orangenzeste so ausgepresst, also die Schale von der Orange, diese Orangenöle. Und that's it. Also ganz puristisch. Nur ein bisschen Zucker und Schmelzwasser spielt hier eine Rolle. Und ich habe mal wirklich einen Unterschied, also 2 Old Fashions nebeneinander gerührt. Eins mit dieser langen Methode, also immer einen Eiswürfel hinzufügen und versus einfach nur Eiswürfel in Glas umrühren und fertig. Oder 7 Minuten lang mit dem Eis schon drin rühren, anstatt nach und nach hinzuzugeben. Es ist wirklich unterschiedlich. Also der wird viel, viel weicher, wenn ich das Eis nach und nach hinzugebe.
Mhm.
Und du brauchst, in dem Fall Old Fashioned, brauchst du einfach dieses Schmelzwasser.
Ja.
Geil.
Ja, also nochmals, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ihr an mich gedacht habt und dass ich ein Teil davon sein durfte. Und ich hoffe, ich habe auch ein bisschen Lust auf Whisky gemacht.
Ja, also mir schon mal ja. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war richtig aufschlussreich. Und der Fall war mal wieder absurd, Flo, den du da mitgebracht hast.
Danke, das nehme ich als Kompliment. Wenn ihr noch ein bisschen mehr zu dem Fall erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal bei Instagram rein, bei Was schmeckt dahinter, und abonniert, wo immer ihr den Podcast gerade hört, und bewertet ihn auch gerne und schreibt ein paar Kommentare rein, bei Apple, bei Spotify, damit wir ein bisschen in den Austausch kommen. Das würde mich freuen. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder, Lilly, oder?
Jawohl. Tschö. Liebe
Tschüss.
Grüße.
Ciao.
Die alkoholhaltige Flüssigkeit, die dann entsteht, nennt man Wash.
Wash.
Wash?
Wash.
Wash.
Wash. Wash. Genau.
Dann mache ich den Satz nochmal. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie häufig wir gesagt haben, schauen wir mal, und es einfach nie aufgeklärt wurde.
So geil.
Vielleicht gibt's ja, also wir haben ja noch nicht so viele Folgen rausgebracht, vielleicht gibt's den einen oder die andere Zuhörerin, die das mal machen möchte.
Immer wenn ich anfange hier vorzulesen, da bekomme ich so einen Luftstoß.
Ein Luftstoß ist ein euphemistisches Wort für einen Rülpser oder was?
Das hast du jetzt gesagt.
Food Crimes, was schmeckt dahinter, ist eine Produktion von Storyhouse Productions.